Ja, dann werden wir weiter tun. Wir sind im 7. Schöpfungstag drinnen. Eigentlich der Tag der Ruhe. Gibt uns jetzt einmal die Gelegenheit, Rückschau zu halten, was da alles passiert ist, uns den tieferen Sinn anzuschauen. Wir haben begonnen vor zwei Vorträgen, glaube ich, oder drei Vorträgen, ein bisschen Richtung Tempellegende hinzuschauen. Tempellegende, was hat das mit der Schöpfungsgeschichte zu tun, kann man sich fragen. Tempellegende hat was zu tun mit dem Bau des Salomonischen Tempels. Ist also viel später in der Geschichte, hat aber doch eine gewisse Beziehung zu unserer Schöpfungsgeschichte, insofern als Tempelbau immer Vorbild ist für den Bau des eigentlichen Tempels, nämlich des menschlichen Körpers. Das heißt, überall dort, wo vom Tempel gesprochen wird, ist eigentlich der Tempel des Leibes gemeint. Und das ist genau das, was ja vorbereitet wird, zumindest jetzt durch diese 7 Schöpfungstage hindurch. Und zwar zunächst auf astralischer, das heißt auf seelischer Ebene. Also das heißt, die Schöpfungsgeschichte selber spielt ja immer in der Seelenwelt in Wahrheit. Erst dann die ganze Paradiesesgeschichte, da geht's zunächst in die ätherische Welt hinüber und am Ende geht es dann bis in die äußere Welt schon, der Anfang hinein. Also das heißt etwa, wenn hier in den 7 Schöpfungstagen von der Erde die Rede ist und von den Trockenen, vom Ackerboden sogar die Rede ist, aus dem der Mensch geschaffen wird, dann ist damit noch nicht wirklich unser äußerer Ackerboden gemeint, sondern es ist die Vorbereitung im Seelischen dazu gemeint. Es ist ein Seelisches gemeint, das es in dieser Form eben vor der Erdentwicklung noch nicht gegeben hat. Das heißt, ein Seelenelement, das weniger beweglich ist, kann man sagen, dass es eine gewisse innere Steifheit hat. Aber daher dieses bestimmte Seelische dann sehr, sehr kompakt festhalten kann. Also das ist die Voraussetzung überhaupt, dass sich also so Einzelwesen wie der Mensch dann in dieser Art absondern können, so stark absondern wie nie zuvor auch in der Weltentwicklung und damit letztlich eine Voraussetzung für die Freiheit geschaffen wird. Das ist eine der Grundlagen. Allerdings ist diese Freiheit des Menschen, wenn es jetzt rein nach den Elohim gegangen wäre, jedenfalls wäre die nicht so schnell gekommen und nicht in der Form, wie es heute möglich ist. Also da spielt noch viel anderes eine Rolle. Weil wir haben auch davon gesprochen, wenn alleine diese Entwicklungsrichtung gewesen wäre, die durch die Gemeinschaft der 7 Elohim repräsentiert wird, durch die Gemeinschaft der 7 Elohim, dann wäre eine weisheitsvolle Welt entstanden. Diese Weisheit wurde ausgearbeitet im Grunde auf der Verkörperung, die unserer Erde vorangegangen ist, also auch diese planetarischen Zustände machen Verkörperungen durch Reinkarnationen, wenn man will. Also unsere Erdentwicklung ist ja der sogenannte alte Mond vorangegangen und das Entwicklungsziel des alten Mondes war es, eine vollkommene Weisheit in der Natur herzustellen. Die Natur war damals natürlich auch ganz anders geartet als unsere heutige, aber damals ist zum Beispiel das entstanden, von dem wir heute den Zipfel in den Naturgesetzen haben. Also solche Naturgesetze mit solchen Regelmäßigkeiten, wie wir sie etwa heute in der Natur finden und von denen wir ein bisschen was in der Physik, in der Chemie und so ahnen, das gab es auf dem alten Mond zunächst noch nicht. Da war alles viel, viel chaotischer, viel beweglicher dadurch auch, aber es gab nicht diese weisheitsvolle Ordnung, dieses Zusammenstimmen der Dinge zueinander, das, was unsere Erdentwicklung auszeichnet, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Und es hätte unsere Erdentwicklung ganz ausgezeichnet, wenn es nur auf die Gemeinschaft der 7 Elohim angekommen wäre. Dann hätten wir eine Erdentwicklung vollkommen geprägt von Weisheit. Und das wäre etwas Höchstes, aber zugleich ein Endpunkt der Entwicklung auch. Das muss man auch dazu sagen. Wenn einmal die vollkommene Harmonie hergestellt ist, das heißt die vollkommene Weisheit der Welt hergestellt ist, dann höher geht's nimmer. Wenn ich also irgendwie noch denke, etwas weiterentwickeln zu wollen, dann muss ich in Kauf nehmen, dass diese Harmonie bis zu einem gewissen Grad gestört wird, aufgebrochen wird, dass eine gewisse Unordnung reinkommt, aber damit auch die Chance entsteht, Bewegung in die Sache wieder zu bringen und etwas Neues, vielleicht noch Höheres zu schaffen, Höheres als Weisheit. Weisheit ist ein Aspekt, aber diese Weisheit etwa, die die Gemeinschaft der sieben Elohim gebracht hätte, die wäre zum Beispiel auch ganz leidenschaftslos gewesen, ganz, eigentlich eine ganz kühle Weisheit. Man braucht sich nicht weiter darüber aufregen, alles ist in Ordnung sozusagen. Es gäbe auch keine Begeisterung in dieser Welt in dem Sinn. Also man würde einfach diese Weisheit als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Sie ist einfach da. Und man braucht auch nichts dazu zu tun, um dass sie da ist. Und dann,
Entschuldigung, bitte. Ist nicht Begeisterung Weisheit an und für sich schon?
Also naja, jedenfalls nicht diese Weisheit, die in einem erweiterten Sinn sicher, weil wenn man Begeisterung im eigentlichen Sinn auffasst, also es kommt etwas Geistiges herein, das heißt etwas Schöpferisches herein. Allerdings, diese Weisheit wäre etwas Fertiges. Das heißt, das eigentlich Schöpferische wäre dann nicht mehr drinnen. Die Harmonie ist nämlich dann vorhanden, wenn was fertig ist. In dem Moment, wo ich einen neuen schöpferischen Impuls hineinbringe, ist immer die Gefahr, dass die Harmonie gestört wird. Also das ist immer dort, darum sind auch immer Neuanfänge, wenn wo ein neuer schöpferischer Impuls hineinkommt, brechen das Alte auf, bringen es durcheinander und was herauskommt, ist zunächst einmal nur relativ unvollkommen. Es hat noch Schwierigkeiten. Vor allem fügt es sich nämlich nicht harmonisch in den Rest der Welt hinein. Das kann man überall in der bildenden Kunst zum Beispiel verfolgen. Nehmen wir die griechische Kunst her, die griechische Plastik, alles was dort geschaffen wurde, auch die griechische Architektur, die ist in ihrer Art vollkommen. In dieser Art kann man was Höheres nicht mehr schaffen. Wenn man es in dieser Art schaffen will, also die ganze Geschichte mit den Säulen und mit den Statuen, es wird niemals schönere Statuen geben als die griechischen, wenn man es also wirklich so den menschlichen Körper abbilden will, das ist vollkommen, das ist das Idealbild und schöner geht's einfach nicht. Im Grunde sind sogar schon die Renaissance-Figuren, die das ja in einer gewissen Weise nachahmen, die aber jetzt trotzdem anders geschaffen sind, die haben schon ein bisschen einen anderen Charakter. Und sie sind in einer gewissen Weise nicht mehr so schön, nämlich so von reiner Schönheit wie die griechischen Statuen. Aber es kommt was anderes hinein, es kommt ein viel individuellerer Zug hinein in die Gestalten. Da sieht man vielleicht einmal leidende, verzerrte Gesichter. Es deutet sich ein bisschen in der Antike schon im Hellenismus an, da ist das Griechentum schon über seinen Zenit hinaus, da fängt sowas ein bisschen schon an. Und viel stärker kommt es dann in der Renaissance herein. Aber da kommt ein neues Element hinein, aber das ist durchaus nicht so harmonisch wie die griechischen Statuen der Blütezeit. Also so, weiß ich nicht, 5., 4. Jahrhundert vor Christus etwa. Das ist eigentlich großartig. Innerhalb von 2 Jahrhunderten wird das geschaffen und zur Vollkommenheit gebracht. Und damit ist es fertig. In der Art fertig. Also man kann es dann nur mehr anders machen. Genauso wie, ich meine, die Dichtung, nehmen wir an, so bis zur Goethezeit, wo Schiller, Goethe und so weiter gemacht haben. Das ist in seiner Art vollendet. In der Art kann man es nicht mehr besser machen. Es gab dann ein paar Nachzügler, die versucht haben, das nachzumachen, aber das ist eigentlich schon nur mehr Nachahmung im Grunde. Da kommt nichts Neues. Das ist ausgeschöpft in gewisser Weise. Daher ist auch klar, wenn dann Dichter kommen, die was Neues bringen wollen, müssen sie diese Formen aufbrechen. Sie müssen sagen, gut, das ist vollkommen, aber da geht's nicht weiter. Ich muss das in gewisser Weise zerlegen, aufbrechen und aus den Bruchstücken versuchen, was Neues zu gestalten. Und dann kommt, was weiß ich nicht, der Romantiker als nächstes und diese Dinge oder dann später die Impressionisten, Expressionisten auch in der Dichtung und so. Und da geht's dann teilweise ganz anders her. Und Das ist also notwendig. Jetzt ist die Frage, wo kommt dieser Impuls her, was Neues hineinzubringen und damit wirklich frische Schöpferkräfte hereinzuholen. Ich meine, das Ganze liegt darin, dass in gewisser Weise mit dem 7. Schöpfungstag ist die Schöpfung abgeschlossen. Jetzt kann man diese 7 Schöpfungstage natürlich in gewisser Weise auf verschiedene Zeiträume beziehen. Das ist ja nicht einfach eine äußere historische Chronik, sondern gerade dort, wo es Bilder der Seelenwelt sind, sind es Imaginationen, die immer da sind, zumindest während unserer Erdentwicklung immer da sind und die man auf sehr unterschiedliche Zeiträume beziehen kann. Also da darf man nicht sagen, ja, also was ist jetzt damit gemeint? Steiner sagt einmal, na, das beginnt, die Schilderung beginnt dort, wo sich Erde und Sonne trennen. Also das heißt, da ist eigentlich schon die Erdentwicklung eine gewisse Zeit vorangeschritten und dann setzt es ein. Also und die Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Also im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Das bezieht sich auf die Trennung von Sonne und Erde. Die Elohim bleiben bei der Sonne, die Erde tritt als etwas Gesondertes heraus und das ist ein Aspekt, wie man es betrachten kann. Steiner sagt aber sehr deutlich auch, man kann es auch auf andere Zeiträume beziehen. Man kann zum Beispiel sagen, das Ganze bezieht sich auf die 7 großen Stufen der Erdentwicklung überhaupt, vom allerersten Beginn. Denn jede planetarische Entwicklung macht 7 große Stufen durch, 7 große Zyklen durch. Und das, was hier mit der Trennung von Sonne und Erde passiert, das ist in Wahrheit erst in der zweiten dieser Stufen drinnen. Das heißt, wir kommen jetzt zu einer ganz anderen Zuordnung. Das ist das, was manche dann beim Lesen von Steiners Vorträgen oder so verwirrt. Jetzt einmal sagt er so und an einer anderen Stelle sagt er ganz was anderes. Das ist aber ganz typisch dafür, dass man Imaginationen eben auf durchaus unterschiedliche Dinge beziehen kann. Trotzdem ist keine reine Willkür da. Man kann es nicht auf alles beziehen, also nicht ganz willkürlich. Aber man kann solche Entwicklungsprozesse auf verschiedene äußere Zeitläufe beziehen. Weil es ist eben nichts Äußeres an sich. Es ist etwas Inneres, Seelisches, was für jeden Entwicklungsprozess eine Rolle spielt. Jeder zeitliche Entwicklungsprozess macht 7 Stufen durch. Und wo immer ich diese 7 Stufen finde, das heißt, wo immer ich einen in sich vollendeten Entwicklungsprozess betrachte, passt dieses Bild.
Das müsste dann beim menschlichen Projekt
auch sein. Das macht, genau. Das ist der Punkt. Darum versuchen wir ja immer, diese Beziehung zu suchen zwischen dem großen Weltschöpfungsprozess und unseren eigenen Schöpfungskräften. Ganz richtig. Wo wir selber schöpferisch tätig sind, durchlaufen wir genau diese 7 Stufen im Prinzip. Die Kunst ist dann wieder zu erkennen, darin diese Rhythmen. Aber es ist überall in der Entwicklung des Menschen, auch wenn man einfach rein körperlich oder von der Entwicklung seiner Wesensglieder nimmt, durchlaufen wir auch wieder diese 7 Stufen in Wahrheit. Ist auch wieder drinnen, könnte man auch beziehen, kann man es auf den menschlichen Lebenslauf beziehen. Also auf viele, viele Dinge kann man es beziehen. Und immer ist eben der 7. Schöpfungstag, also das Letzte, das ist die Abrundung, da wird es vollkommen. Da erreicht es seine Vollkommenheit und dann ist es fertig und dann erlischt diese schöpferische Tätigkeit. Das ist sozusagen der letzte Ausläufer und dann ist es fertig. Und mit unserer Erdenwelt ist es eben so, dass das, was die Schöpfungsgeschichte im engeren Sinn schildert, wenn ich also wirklich das hernehme von der Sonnentrennung der Erde von der Sonne bis zum 7. Schöpfungstag, dann ist dieser Schöpfungsprozess jetzt im Wesentlichen abgeschlossen, schon längst. Das heißt, die Elohim wirken jetzt nicht mehr wirklich schöpferisch herein in unsere Welt. Das sind nur mehr Nachwirkungen, die da sind. Und zwar Nachwirkungen, die getragen werden sogar von untergeordneten geistigen Wesenheiten. Untergeordnete sind immer noch sehr mächtig. Also es wirken zum Beispiel heute immer noch diese Wesenheiten, die hier Yom genannt werden, also die Zeitgeister, die wirken immer noch gestaltend, es wirken die Erzengel immer noch mit, bis zu einem gewissen Grad, die Engelwesenheiten wirken mit, und es wirken mit die ganzen Elementarwesen, die von diesen Wesenheiten gelenkt werden, wenn man so will, oder befehligt werden, wenn man das so ausdrücken will. Also das wirkt schon noch in der Natur, aber der eigentliche große göttliche Schöpferimpuls, der durch die Elohim hereingekommen ist, der hat seine Aufgabe erfüllt. Das ist fertig, und die Elohim sind zu anderen Aufgaben aufgestiegen, in eine höhere Sphäre, wenn man so will, aufgestiegen, was sich ja auch darin ausdrückt, dass sie am Ende dieses Prozesses, das heißt am Übergang vom 6. zum 7. Schöpfungstag, ihr Ich hinopfern können. Das haben wir besprochen. Und davon haben wir unseren Ich-Funken bekommen. Also wir haben einen Funken dieses Elohim-Ichs, und zwar dieses Gemeinschafts-Ichs, sogar das entstanden ist. Weil sie sind ja zusammengewachsen zu einer Einheit in gewisser Weise. Und was wir als Ich-Funken bekommen haben, hat also die Prägung durch dieses Gemeinsame. Also nicht von einem Elohim nur, sondern von der Gemeinschaft aller sieben. Und da sagten wir auch, das ist jene Form des Ich, durch das der Christus unmittelbar wirken kann. Also normalerweise ist es so, dass der Christus eben wirkt durch eine Gemeinschaft von Wesenheiten. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das natürlich auch für uns Menschen. Also wenn ihr euch erinnert an den berühmten, was mehrmals in der Bibel, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Aber trotzdem kann der Christus auch in jedem einzelnen Menschen seine Wirkung entfalten, wenn wir es als Freiheit zulassen. Das ist das Neue. Das ist das Neue. Die Elohim als Gemeinschaft wachsen immer mehr dazu hin, dass sie immer mehr von dieser Christuskraft aufnehmen können. Das ist das, immer diese Bedeutung des Sprachen, die Elohim. Immer dort, wo sie zu sprechen beginnen, ist es immer, da wirkt das schöpferische Wort, und das schöpferische Wort ist der Christus selbst. Und das Typische ist, dass das am ersten Schöpfungstag nicht gleich am Anfang der Fall ist. Das dauert ein bisschen, bis sie so weit sind, dass sie zu sprechen anfangen. Also zuerst ist eben da die Trennung von Himmel und Erde, das ist einmal die Notwendigkeit, dann ist die Erde wüst und leer, wie es so schön heißt, also die Geschichte mit dem Tohu wa Bohu, wo eigentlich grundlegende Gestaltungskräfte aber beschrieben werden, sehr deutlich, mit dem Tohu, was aus dem Zentrum ausstrahlt, mit dem Bohu, was einhüllend ist, das ist also was ausstrahlend und einhüllend, das sind die grundlegenden Gestaltungskräfte, die in allem wirken. Es strahlt was vom Zentrum aus, da kommt eigentlich der schöpferische Impuls hinein, aber er muss gefasst werden. Weil wenn er nicht gefasst wird, dann zerstreut sich das in die Welt, dann verflüchtigt sich's, dann wird nicht äußere Schöpfung daraus. Also, dass es wirklich Gestalt hält, auch braucht es diesen einhüllenden Impuls drinnen.
Das ist dieser Thomas.
Ja, zum Beispiel, genau, richtig. Richtig. In dem ist immer drinnen das mehr, wenn man will, materielle Element drinnen, dass das bewahrt auch, dass das schützt und bewahrt, auch wenn man will, das mütterliche Element. Das hat zum Beispiel auch wirklich mit dem Sternbild Jungfrau zu tun. Ist nicht zufällig dem Sternbild Jungfrau zugeordnet, dass das Bauchelement irgendwo, also da, wo das Kind sozusagen ausgetragen wird. Das ist dieses Einhüllende. Also diese Kräfte wirken da drin, aber in dem Allen ist jetzt immer noch nicht die unmittelbare Christuswirkung drin. Und das machen einmal die Elohim allein. Aber es ist Finsternis. Finsternis herrscht über der Tiefe. Das eigentliche schöpferische Licht ist da noch gar nicht drinnen. Und es ist Ruach Elohim, Rachefet Alpede Hamaim, also der Ruach, der Rauch, der Elohim, der eigentlich die Verstandesseele der Elohim ist. Ruach Elohim, das ist mit unserem Wort Rauch verwandt in Wahrheit, also unser Verstand ist ein Rauch. Aber Verstandesseele, was heißt Verstandesseele? Die ist noch nicht eigentlich schöpferisch. Mit dem Verstand kann ich konstruieren. Also sie arbeiten noch mit alten Dingen, die herübergekommen sind. Das eigentlich Schöpferische ist noch nicht drinnen. Es ist auch interessant. Es fängt nicht gleich mit einem Schöpfungsblitz sozusagen an, sondern es dauert ein bisschen, bis das Schöpfungslicht aufleuchtet. Also sie müssen erst die Bedingungen schaffen mit ihrem göttlichen Verstand. Also einmal das alles ordnen. In diesem Verstand liegt die ganze Weisheit drinnen, die aus der alten Mondenentwicklung herübergekommen ist, das fertige Weisheit sozusagen. Das kann ich mit dem Verstand durchaus durchschauen, weil es eben etwas Fertiges ist. Also wir können es natürlich nicht so wirklich durchschauen, aber die Elohim, also wir bräuchten einen viel größeren Verstand. Aber grundsätzlich kann man es mit einem Prinzip verstehen, das unserem Verstand gleichartig ist. Es muss halt viel umfassender sein. Und wir erkennen halt in der Physik, in der Chemie, in der Biologie oder was halt so ein Zipferl irgendwo, wo davon, von den Gesetzmäßigkeiten, die drinnen liegen. Und das ist, weiß ich nicht, ein Promille wahrscheinlich von dem, was in Weisheit drinnen liegt, aber Ergebnis der alten Entwicklung ist. Und jetzt, nachdem diese ganze Weisheit herübergenommen ist und das schwebt, also über diesen dunklen Wassern da, über der Tiefe, über den Wassern der Tiefe, wir wissen auch, diese Wasser der Tiefe meint eigentlich das materielle Element, das noch sehr beweglich und flüssig fließend eigentlich ist, also eben noch nicht erdmäßig gestaltet ist, also in festen Formen verdichtet ist, nämlich nicht einmal im Seelischen zu festen Formen verdichtet ist. Immer wieder, wir erinnern uns, alles spielt sich da in der Seelenwelt ab. Also das innere seelisches Erleben der Elohim im Grunde. Also was Moses gemacht hat, dass er diese Genesis geschrieben hat, ist, er hat erhascht ein bisschen was die Elohim da erlebt haben während der Schöpfung. So ein Zipfel halt davon. Also das heißt, es gibt aber noch nicht dieses seelisch Verhärtete, das dann das eigentliche Erdelement ausmacht. Oder die Grundlage ist.
In der Vorstellung ist die Vorstellung zur Wirklichkeit auch beim Menschen, ist das ja auch.
Ja, ja.
Die Vorstellungswelt ist ja total wichtig.
Ja, absolut. 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 Aber dann kommt der entscheidende Moment. Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or. Und es sprachen die Elohim, es werde Licht. Und es ward Licht. Und in dem Moment, wo sie sprechen, wirkt der Christus durch sie, das schöpferische Wort. Das ist damit gemeint. Also, und wenn jetzt dann immer wieder, ab jetzt geht's los, zweiter Schöpfungstag, dritter, vierter, fünfter, sechster Schöpfungstag, beginnen alle mit Vayomer. Es sprachen die Elohim. Das heißt, und manchmal auch zwischendurch kommt es noch einmal Vayomer Elohim, mehrmals. Also da zeigt sich dann immer, dass durch diese Gemeinschaft der Elohim, der Christus wirkt, und von Stufe zu Stufe kann mehr von dieser schöpferischen Christuskraft hereinkommen. Er ist also die eigentliche Schöpfungskraft. Und dieses Gemeinschafts-Ich der Elohim wird jetzt mit der Zeit immer reifer, immer fähiger, diese Christuskraft aufzunehmen. Und dann, wenn sie diese Fähigkeit vollkommen erlangt haben, dann opfern sie es hin. Das ist das Interessante. Dann opfern sie es hin, dieses Gemeinschafts-Ich. Und das ist der Funke, aus dem unser menschliches Ich hervorgegangen ist. Und das hat damit haben wir auch schon das letzte Mal darüber gesprochen, eine ganz andere Qualität, als das Ich-Prinzip früher bei anderen Wesenheiten hatte. Denn es ist von Haus aus schon einmal offen für das Christus-Prinzip. Das liegt vom allerersten Moment an drinnen, auch wenn das noch halt zu klein ist und ein bisschen dauert, bis das wirklich zur Geltung kommt, aber es liegt von Anfang an drinnen. Und Christus-Prinzip, damit man nicht jetzt am Namen oder so hängt, heißt nichts anderes als unmittelbar Eintrittstor zu sein für das, was aus der obersten schöpferischen Quelle herauskommt. Christus ist sozusagen die Seite, wo sich das, was sonst im Nichts, im Unfassbaren bleibt uns unzugänglich, bleibt, wo das in Tätigkeit nach außen tritt, eben schöpferisch wird. Das Vaterprinzip selber ist eigentlich da irgendwo zunächst ungreifbar, im Nichts oder im Nirvana oder wie immer man es nennen will. Das ist die eigentliche schöpferische Quelle, über die kann man zwangsläufig nichts aussagen, weil alles, was schöpferisch ist, kann ich nicht sagen, ist groß, klein, dick, dünn, rot, blau, sondern es ist die Kraft, die alles andere dann erzeugt, erschafft. Das kann ich dann fassen. Ich kann nur sagen, etwas ist eine große schöpferische Kraft, das kann ich messen daran, wie viel Schöpferisches es hervorbringt. Das heißt, wie viele Geschöpfe es hervorbringt und wie komplex die gestaltet sind. Daran kann ich es fassen, daran kann ich sehen, aha, da kommt viel Schöpferkraft herein und woanders kommt wenig heran. Also an den Werken kann ich es sehr wohl messen, aber das Schöpferische selber kann ich, wenn ich Glück habe, hereinholen und tätig werden daraus. Und dann kann ich anhand meiner Werke sehen, aha, da ist was Größeres oder Kleineres herausgekommen. So sehen es ja auch die Elohim immer. Da kommt immer wieder dann vor, bei jedem dieser Schöpfungstage kommt immer Vayar Elohim, zum Beispiel jetzt hier Vayar Elohim Haor Kitob. Und es sahen die Elohim das Licht und es war gut. Das heißt, sie schaffen etwas, indem dieser schöpferische Impuls, also eigentlich der Christusimpuls hereinkommt. Aber den schöpferischen Impuls selber, den kann man nicht beschreiben, den kann man nicht fassen, den kann man im Grunde nicht erleben, sondern den kann man nur tun. Und dann kommt was dabei heraus und das kann ich betrachten. Und an dem, was ich da sehe, kann ich sehen, aha, gut gemacht oder noch nicht so gut gemacht. Also an dem kann ich es erleben. Auch diese Fähigkeit, sagten wir, dieses sich so gegenüberstellen dem Werk, ist auch etwas Neues, was neu mit der ganzen Erdentwicklung hereinkommt. Also die Schöpfergötter, wenn man so will, auf den früheren planetarischen Verkörperungen der Erde, da gab es ja auch Wesenheiten, durch die das Schöpferische hereingekommen ist. Weil es ist ja immer so, dass eben nicht der Christus unmittelbar alles sozusagen selber macht, sondern darunter gibt es eben diese ganzen Hierarchien und durch die wirkt das herunter und eine bestimmte Hierarchie hat dann die Führung dabei, eine bestimmte planetarische Entwicklung zu leiten, durchzuführen, indem es diese schöpferischen Impulse hereinnimmt. Und bei der Erdentwicklung sind es eben die Elohim. Und die sind aber die Ersten, die sich so bewusst ihrem Werk auch gegenüberstellen können. Das war früher nicht der Fall. Also etwa auf dem alten Mond, da waren die Geister der Weisheit die Führenden. Darum ist auch diese Weisheit dann eingeprägt, dem ganzen alten Mond. Aber die konnten ihr Werk nicht in der Art bewusst betrachten, wie es jetzt die Elohim können.
Ist das also, dass sie mehr abgleichen werden, was nicht so gut geworden ist, dass sie mehr immer wieder nachwirken und immer wieder verändern?
Ja, es verändert sich immer und sie haben, wie soll ich sagen, dieser Schritt, sich dem Werk gegenüberzustellen, ist der erste Schritt dazu, eine gewisse Freiheit zu gewinnen. Die Elohim selber gewinnen es noch gar nicht so, dann nützen sie jedenfalls nicht aus, weil das ist das Paradoxe. Nämlich Freiheit hat was zunächst einmal zu tun mit dem Ich-Prinzip. Die Elohim opfern es genau in dem Moment hin, wo in diesem Ich-Prinzip die Freiheit eingepflanzt ist. In dem Moment geben sie es hin. Im menschlichen Ich ist es von Anfang an veranlagt. Noch nicht wirklich aktuell, dass wir es handhaben können, aber von Anfang an veranlagt. Bei den Elohim ist es am Ende da. Das heißt, in dem Moment, wo es da ist, geben sie es her und sie nützen es, diese Fähigkeit nicht für sich. Das heißt, die Elohim bleiben nach wie vor verpflichtet, dem unmittelbar, was da herunterströmt, aus der obersten Quelle, also aus der Trinität heraus, über den Christus, durch die Reihe der Hierarchien, zu ihnen herunterströmt. Was da herunterströmt, das nehmen sie einfach auf und setzen es in die Tat um. jetzt nach Ende des Schöpfungsprozesses halt in einer höheren und anderen Form, die nicht unmittelbar mehr unsere Erdenwelt betrifft. Aber das heißt, sie erlauben sich diesbezüglich keine Freiheit, wie sie der Mensch potenziell hat. Wir können also dieses Tor zur schöpferischen Welt öffnen und schließen und wir können bis zu einem gewissen Grad eben mitbestimmen, wie und wohin wir es öffnen. Also es kommt nicht zwangsläufig irgendwas rein, sozusagen die Trinität, bildlich gesprochen, beschließt, so und so soll das werden. Das fließt herunter und Mensch, du, mach auf das Türl und du. Sondern wir haben ein Wörtchen mitzusprechen. Es kommen eine ganze Menge schöpferische Impulse und Gewissen gegenüber öffnen wir uns, Gewissen gegenüber nicht. Und das heißt, wir bestimmen mit, was wirklich hereinkommen kann in die Erdenwelt. Und darin sind wir schon kräftig mitbeteiligt, die Erdenwelt dadurch umzuschaffen. Das ist also ein wesentlicher Impuls. Also in gewisser Weise haben wir daher etwas, was die anderen Hierarchien nicht haben. Obwohl wir die unterste sind, nicht? Weil wir sind jetzt bereits eine werdende geistige Hierarchie, eine wirkliche geistige Hierarchie, weil in dem Moment, wo ein Wesen Ich-Kraft erlangt, fängt es an, selber schöpferisch zu werden. Aber eben aus Freiheit oder nicht aus Freiheit. Wir sind die Ersten, die es aus Freiheit können, bis zu einem gewissen Grad. Also das ist noch ein weiter Weg, dass das wirklich deutlicher werden wird. Weil wir haben natürlich immer die andere Seite auch noch, die alte Seite. Also die ist nicht weg deswegen. Es kommt auch etwas herein, wo wir nicht uns die Freiheit nehmen, sondern was einfach hereinkommt, durch uns wirkt und was uns ergreift und erfasst. Und das war in der Vergangenheit der Menschheitsentwicklung viel stärker. Also sei es bei den Künstlern, bei den Religionsstiftern oder sonst wo, kamen diese Impulse einfach herein und da hatte der Einzelne nicht die Freiheit zu sagen, ja das will ich oder das will ich nicht, das tue ich oder das tue ich nicht, sondern er war Werkzeug Gottes, wie es so schön heißt. Heute ist das nur mehr teilweise der Fall und wir haben in der Hand, was wir hereinlassen. Aber dazu bedarf es auch überhaupt der Fähigkeit, naja, wie soll ich sagen, Platz zu schaffen hier in dieser Erdenschöpfung, dass sich überhaupt etwas weiterentwickeln lässt. Weil wir sprachen ja davon, im Grunde kommt es mit einer vollendeten Harmonie herein. Also das, was da am siebten Schöpfungstag fertig ist, ist vollkommen. In der Seelenwelt zumindest. Da ist es vollkommen, vollkommene Harmonie und fertig. Das heißt, es bedarf keiner weiteren Schöpferkraft mehr, es ist fertig, es ist vollendet. Und es würde uns unsere ganze Freiheit nichts nützen, wenn wir nicht also einen Weg finden würden, da Änderungen herbeizuführen. Das müssen wir also tun. Also wir brauchen nicht nur, sei offen für schöpferische Impulse, wir müssen auch die Kraft finden, die da wirklich in diese Welt hineinzuführen und dadurch bis zu einem gewissen Grad die Harmonie, die fertige Harmonie zu stören. Ja, es geht nicht anders. Wenn ich was Vollkommenes ändern will, dann muss ich eingreifen in die Harmonie und das bedeutet bis zu einem gewissen Grad eine Störung der Harmonie.
Das haben wir reichlich.
Das haben wir reichlich. Und wir haben ja vor einiger Zeit auch davon gesprochen, dass es dazu ja auch einige Legenden gibt, die auf richtige Imaginationen zurückführen. Und da hören wir eben in dieser Tempellegende als Vorgeschichte, dass einer der Elohim, also jetzt nicht dieses harmonische Gemeinschaftsbewusstsein, sondern einer der Elohim, der macht sich sozusagen selbstständig und der hat Eva erschaffen, noch bevor der Adam erschaffen wurde. Und nicht nur das, er hat sich verbunden mit dieser Eva und daraus sind Nachkommen entstanden. Darf man sich natürlich nicht im äußeren Sinn vorstellen, aber das heißt, da ist ein Menschengeschlecht hervorgegangen, das ganz andere Eigenschaften hat als die Wesen jetzt, die sich von Adam ableiten. Adam ist zunächst einmal der brav, treu, die richtige Elohim-Linie aus diesem Gemeinschaftsbewusstsein repräsentiert. Geht eh nicht lang, weil dann in der Paradieseserzählung geht eh schon was schief. Aber noch bevor dieser Adam da war, war also noch dieser Legende Eva da. Dieser eine Elohim verbindet sich mit Eva und daraus geht das Kainsgeschlecht heraus. Also nach dieser... Ja?
Ich habe mal gehört von diesen beiden Ausbildern, dass die Frauen sowieso zuerst da waren, bevor die Männer da waren, also evolutionsgeschichtlich auch. Dass sie auch sich das geschaffen oder eigentlich dann nur Frauen gab,
das ist ein Punkt, den wir jetzt sehr ausführlich besprechen. Wir werden nämlich dann gleich sehen, dass noch ein zweites weibliches Prinzip dazu kommt. Das ist also noch komplizierter. Also das eine ist nämlich eine noch wildere Geschichte im Grunde.
Ich bin wirklich von einer Frau geboren worden.
So richtig. Ja, in jedem Fall ist immer das mütterliche Element
das Gebärende.
Es ist in gewisser Weise vorher da. Warum ich jetzt ein bisschen ganz leise zögere, ich denke jetzt nämlich an die ganze Entwicklung im ganz großen Stil. Also wenn ich durch diese planetarischen Entwicklungszustände zurückgehe, dann gibt es einmal den alten Saturn und da ist ein absoluter Neuanfang. Da gibt es weder was Mütterliches noch was Väterliches, da passen beide Definitionen nicht, da gibt es nicht Stoff und Form oder sonst irgendwas, sondern da fängt etwas ganz Neues an. Das lässt sich mit dem Begriff weiblich und männlich nicht fassen. Wobei bitte, wenn wir da von männlich und weiblich reden, darf man das auch wieder nicht zu sehr im äußerlichen Sinn nehmen, weil jeder Mann und jede Frau bei uns hat beide Elemente in sich. Vielleicht mit einem gewissen Schwerpunkt, aber wir haben beides in uns. Also das heißt, was im großen, schöpferischen, kosmischen Sinn weiblich genannt wird und was männlich genannt ist, kann man nicht einfach so auf Mann und Frau übertragen. Das wäre falsch, wenn man dann sagt, männlich meint den eigentlich schöpferischen Impuls, den geistigen Impuls, das Mütterliche meint das Seelische, das passiv Empfangende, dann kann ich das nicht einfach jetzt auf Mann und Frau übertragen. Das ist dann also nicht, die Männer sind schöpferisch und die Frauen, nein, das stimmt also so überhaupt nicht, das wäre völlig falsch. Das wäre völlig falsch. Also, aber im Großen, in der Weltentwicklung heißt, das mütterliche Element ist das, was aus der Vergangenheit herübergenommen wird. Und das heißt, wenn wir jetzt die Erdentwicklung haben, wir haben oft von diesen drei Müttern gesprochen. Die drei Mütter sind nichts anderes als die Früchte der alten Saturnentwicklung, der alten Sonnenentwicklung und der alten Mondenentwicklung. Das ist das mütterliche Element, das ist das, was, wenn man so will, die stoffliche Grundlage auch unserer Welt gibt. Nicht wahr? Materia, Mater, das Wort kommt ja auch von Mutter. Also das ist das, was eben jetzt nicht mehr schöpferisch ist, aber was die Impulse aus der anderen Zeit herüberträgt und damit eine Grundlage für die Weiterentwicklung schafft. Weil sonst müsste man immer wieder... Ja, das Erbe eigentlich, richtig.
Ist das Erbe jetzt der physische Leib, der Astral und der Ätherleib? Ist das das Erbe?
Ja, so kann man es auch sagen, ja. Wobei mit dem physischen Leib dann noch was ganz Spezielles verbunden ist. Das ist wieder ein eigenes Thema, weil das Ich eine sehr starke Beziehung gerade zum physischen Leib hat und dadurch ein gewisses Element davon hineinkommt. Es ist einerseits, ist nämlich der physische Leib ist veranlagt worden bereits auf dem alten Saturn. Der ist eigentlich das älteste, interessanterweise. Also weil jetzt haben wir immer gesagt, na, es kommt alles aus dem Seelischen, dann wird es halt ätherisch und dann wird es physisch. Aber in Wahrheit ist die Grundlage gerade fürs Physische.
Mit den Eiern.
Ja, genau, das ist die Geschichte mit den Eiern, mit den Wärmeeiern, wie das so schön, also da schildert er also dieser alte Saturn, also die erste Entwicklungsstufe, die erste Verkörperung, wenn man will, unserer Erde, wobei Verkörperung da schon sehr relativ ist, weil es eigentlich nicht einmal eine räumliche Welt, sondern nur eine zeitliche Welt war, also Das ist schon mit nichts wirklich vergleichbar, was wir heute kennen. Also, aber es gab so etwas, was sich mit unserer Wärme irgendwie vergleichen lässt. Sogar im dichtesten Moment mit unserer physischen Wärme. Aber es gibt ätherische Wärme, es gibt seelische Wärme, es gibt verschiedenste Stufen der Wärme. Und in dem gestaltet sich etwas. Nicht als räumliche Figuren in Wahrheit, obwohl wir es am leichtesten in räumlichen Figuren mit diesen Eiern schildern können, aber eigentlich sind es Zeitformen, die entstehen. Also es ist eine Veränderung, die in der Zeit passiert, und das kann ich, damit ich es irgendwie fassen kann, muss ich es halt in ein räumliches Bild übersetzen. Und dann entsteht dieses Bild, dass also zunächst einmal diese Saturnwelt halt eine Wärmekugel ist, wenn man so will, und die beginnt sich aber zu gliedern dann in einzelne Wärmeeier. Das heißt also, es ist dann nicht mehr eine Kugel, sondern es ist aus vielen solchen Gebilden, eiförmigen Gebilden, wenn man so will, zusammengesetzt. Also eiförmig deswegen, weil es halt eine Kugel halt außen einen großen Umfang hat und innen das Zentrum hat. Das heißt, das sind so konische Eier, werden das fast. Weil zum Zentrum hin muss das alles enger werden natürlich bei einer Kugel. Also darum kommt das Bild davon. Aber das ist wirklich nur ein Bild. Man darf sich nicht vorstellen, dass das wirklich im Raum so war. Weil den Raum gab es eben noch nicht. Also man muss schon froh sein, dass es die Zeit gab. Darum kann man auch davon sprechen, dass da ein Anfang passiert ist. Der Anfang beginnt eben dort, wo die Zeit beginnt. Und man kann von keinem davor in Wahrheit sprechen. Da wird es dann schon schwierig zu sprechen. Trotzdem gab es offensichtlich abseits davon, ich sage jetzt bewusst abseits davon, um das Wort davor zu vermeiden, andere Entwicklungen, weil ein ganzer Haufen geistiger Wesenheiten von Anfang an damit beteiligt sind. Also die treten hervor, und denen sieht man in gewisser Weise auch an, dass die bereits eine Entwicklung durchgemacht haben. Aber die war halt nicht davor, sondern abseits davon, aber da kommen verschiedenste geistige Wesenheiten herein. Und
aber auch in der Zeit oder zeitloser, wenn du sagst, daneben?
Ja, also da wage ich eigentlich überhaupt nichts dazu zu sagen, weil da sagt auch Steiner im Grunde gar nichts dazu. Also wir können zur Not irgendwie überblicken oder hinblicken bis zu diesem Anfangszustand am alten Saturn. Und wir können nur sehen, da tauchen geistige Wesenheiten auf, die bestimmte Wesensglieder haben oder etwas, was verwandt ist auch mit unseren Wesensgliedern. Da merkt man zum Beispiel, dass die Elohim, die gibt es damals schon, da sind sie auf einer noch viel niedrigen Stufe, aber sie haben bereits ihre Ich-Entwicklung hinter sich. Das heißt, sie sind am Anfang da bereits mit einem fertigen Ich. Das heißt, sie sind vergleichbar mit dem, was heute die Engel haben, die Engelwesenheiten haben. Mit dem werden sie vergleichbar. Also auf der Stufe fangen sie an. Und dann gibt es die Hierarchien drüber und so weiter. Also die müssen in einer gewissen Weise schon eine Entwicklung hinter sich haben. Wie weit man das also in zeitlichen Begriffen fassen kann oder soll, man kann eigentlich im Grunde überhaupt nichts darüber sagen. Das ist auch nicht notwendig. Ich meine, es ist der alte Saturn ist schon sehr weit weg und das schon schwer genug zu begreifen. Eine rein zeitliche Welt, in der es überhaupt nichts Räumliches gibt, nichts, was mit dem Räumlichen vergleichbar ist. Also erst ganz am Ende dieser Saturnentwicklung blitzt es das erste Mal kurz auf. So ein Ansatz des Räumlichen, weil diese Entwicklungsstufen auch immer so sind, dass sie einen gewissen Vorgriff dann auf spätere Epochen bringen. Also bei der Saturnentwicklung ist fast alles ein gewisser Vorgriff auf die Zukunft, weil der hat eben noch nichts hinter sich. Also auch zurückblicken kann man dort auf nichts, aber man kann vorblicken, das heißt, es gibt ein gewisses Ziel, das man ansteuert, eine gewisse Richtung, in die man sich bewegt und die man versucht, einmal als grobe Skizze schon in dieser Saturnwelt festzuhalten und sie dadurch als Grundlage zu schaffen für die weitere Entwicklung, dass das dazu passt. Aber bei den späteren Entwicklungen dann, also bereits bei der nächsten Stufe, alte Sonne, fängt es einmal an, dass jetzt dieser alte Saturn kurz wiederholt wird. Kurz ist auch wieder eine riesige Zeiträume in Wahrheit, aber da wird das im Prinzip wiederholt, aber zugleich auf eine neue Stufe gehoben. Also das heißt, da werden die Früchte dieser alten Entwicklung jetzt herausgekommen und mit etwas Neuem verbunden. Und so geht es immer weiter. Bei unserer Erdentwicklung haben wir schon drei solche Wiederholungsstufen. Alten Saturn, alten Mond, alte Sonne. Das sind zugleich diese drei Mütter. Die Hebräer kennen das sehr gut, die haben das auch, wir haben auch öfter gesprochen darüber. Wir hatten uns im vorigen Semester intensiv auch mit den hebräischen Schriftzeichen beschäftigt und da gibt es drei Mutterbuchstaben. Ich muss jetzt wirklich das einmal zumindest vergrößern und aufhängen, dass wir es immer vor der Nase haben, sonst ist es wieder weg. Da gibt es die drei Mütter, da gibt es das Shin, das Aleph und das Mem. Das sind drei Buchstaben, die so ziemlich am Anfang, in der Mitte und gegen Ende des, nicht ganz gegen Ende, aber doch.
Das Shin habe ich nicht. Das ist dann.
Das Shin ist ziemlich am Ende. Das Shin ist fast ganz am Ende, ist das Vorletzte. Und dann kommt nämlich interessant mit dem T, kommt der geistige Einschlag. Da ist das Neue, was reinkommt dann.
Das ist auch in der rhythmischen.
Ja, genau, 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 genau. Genau. Und dieses Shin, Shin ist das Feuer des alten Saturn in Wahrheit. Das ist die Grundlage von allem. Das ist im Sch, Sch. Also dieses Zischen des Feuers, das ist für die Hebräer halt das Symbol dann dafür. Also für die erste dieser Mütter. Und die zweite ist das Aleph. Das ist, Aleph ist ja, wie wir wissen, nicht wirklich ein A, kein Vokal, sondern es ist etwa so ein Stimmansatz, ja, wo man also absetzt und neu ansetzt zu sprechen, also wo so ein gewisser Bruch, ein neuer Ansatz drinnen ist. Kann aber dann und wird im Hebräischen oft mit diesen Punkteln versehen, die dann andeuten, dass es als ein bestimmter Vokal gesprochen wird. Also zunächst bedeutet das nur, dass ich absetze im Sprechen, neue Ansätze. Aber mit einem Punktel kann ich es dann als Vokal, als A oder als O oder irgend sowas aussprechen. Oder als E oft, also als E wird es oft verwendet auch. Das ist ein bisschen komplizierter, wenn zum Beispiel zwei Punkte darunter sind, dann wird es als E gesprochen. Wenn drei so im Dreieck sind, dann wird es als E gesprochen. Elohim. Die Elohim sind eigentlich mit E geschrieben, gar nicht mit E in Wahrheit.
Im Arabischen ist es auch mit dem
Punkt. Ja, genau. Naja, ganz ursprünglich gab es diese Punkte nicht. Als das ja noch eine sehr lebendige Sprache war, hatten die Menschen das einfach im Gefühl und aus dem Zusammenhang heraus war ganz klar, wie ich das vokalisieren muss. Man hat also wirklich nur die Konsonanten geschrieben. Die Konsonanten sind das eigentlich Formgebende ja in der Sprache und die Vokale sind das, was ich seelisch dabei erlebe. Das brauchte man nicht festhalten in alter Zeit. Ist im Grunde ja auch ein totales Abtöten, wenn ich was Seelisches, wie will ich das äußerlich festhalten im Grunde? Weil das ist eine innere Bewegung, eine innere Beteiligung. Wenn ich das in einer bestimmten Form festhalte, ist es tot im Grunde. Also im Grunde ist das ein Sakrileg, das festzuhalten. Und das tat man auch nicht. Also man hat ganz deutlich gefühlt, da töte ich eigentlich in meiner Seele etwas ab, wenn ich die Vokale hinschreibe. Bei den Konsonanten ist es etwas anderes. Da beschreibe ich in gewisser Weise Formen, etwas, was fertig geworden ist. Oder zumindest eine bestimmte formende Bewegung, wenn ich so will. Aber das ist etwas, was in die Erstarrung hineingeht. Puh, ist immer irgend sowas. Darum fängt es mit Brigitte an. Darum fängt es an, nicht weil das Wort noch laut Lexikon im Anfang heißt. Das schildert schon genau das Buh, diese Anfangsblase, die da entsteht in Wahrheit. Und da dreht sich was, da regt sich was drinnen. Im Grunde, die ganze Schöpfungsgeschichte steckt in dem ersten Wort schon drinnen. Halt nur ein bisschen unscharf und undeutlich. Und was dann passiert ist, dass das Bild immer deutlicher wird und mehr Konturen kriegt. Aber im Prinzip ist es in dem ersten Wort alles drinnen.
Genau. Zwischen B und R ist dieser Aleph.
Ja, genau. Also das Aleph ist nach dem R. Es gibt aber vorher bei dem Parashit
auch
eins, aber da schreibt man nicht das Aleph hinein. Da ist es nur durch die zwei Punkte unter angedeutet. Es macht nämlich einen Unterschied jetzt wieder, ob die Punkte senkrecht untereinander sind oder waagerecht untereinander sind. Wenn es senkrecht untereinander sind, ist es zwar auch ein E, aber es ist nur so ein flüchtig angedeutetes E, nur so als Schwarlaut angedeutet. Also nur ganz kurz, Bereshit, nicht Bereshit. Bereshit. Also es ist so ein Hauch was drinnen, ein Hauch, ein E-Charakter drinnen und das ist genial. Das ist genial, weil was ist im E drinnen? Im E erleben wir das sich uns an uns selber spüren, Selbstbewusstsein, aber Egoismus auch, abschließen. In der Sprachgestaltung erkläre ich immer, im E ist, da verstecke ich mich hinter meinem Gartenzaun und schaue bis zum Nachbarn rüber und fletsche dabei die Zähne. Da ziehe ich mich zurück, da bin ich nicht mehr offen für die ganze Welt, sondern ziehe mich auf meines zurück.
Nicht nur, und das Ehrfurcht.
Natürlich. Aber auch da geht es darum, ich erlebe das Göttliche in mir. Da ist auch etwas drinnen, nicht wahr? Da ist immer Bewusstsein meiner selbst. Damit ist was anderes zum Beispiel, als wenn ich mich mit dem A hinauswende. Ich meine, wenn ich da mache Ehrfurcht, ja, ich spüre mich, ich verneige mich vielleicht vor dem König oder sonst wo. Ich verneige mich. Aber ich verneige mich. Ich, der mich spürt. Wenn ich Allah mache, dann bin ich gar nicht ich. Da bin ich nichts. Ich bin eigentlich völlig ausgelöscht. Alles ist da draußen und ich bin nichts. Wenn ich das so mache, bin ich schon etwas, auch wenn ich mich beuge vor dem Höheren. Das heißt, eine gewisse Demut zeige aus dem Ich heraus. Aber ich spüre mich.
Die Ehrfurcht.
Ja,
vor
genau.
Dir. So ist es.
Genau.
Ich bin der Fülle,
genau.
Der Ehrfurcht
genau.
Dir gegenüber.
Ja? Also da ist ein gewisses Selbstgefühl einfach damit verbunden mit dem E-Laut. Das ist einfach, das liegt an sich, an sich selber spüren. In dem liegt es drin. Und das heißt, ein Hauch davon ist Bereshit, gleich am Anfang dann drinnen. Und es wird stärker. Bereshit, Resch. Jetzt kommt ein richtiges E rein. Jetzt heißt, Rrr ist die astralische Tätigkeit und die hat schon sehr ausgeprägt, energisch, egoistischen Charakter, wenn man so will. Notwendig, also muss dazu sagen, das ist ja nicht böse. Also man darf das jetzt nicht gleich wieder mit negativ und positiv belegen. Wenn ich überhaupt etwas schaffen will, brauche ich einen Egoismus, sonst verfließt alles in die Welt, alles gleichmäßig und Dinge, ich muss Einzelnes herausholen. Das bedeutet bereits Egoismus, abgesonderte Bereiche schaffen. Aber ohne dem gibt es keine Schöpfung. Das heißt, es gibt überhaupt keine Schöpfung, ohne dass etwas von diesem Egoismusprinzip hineinkommt. Ist auch interessant. Das geht nicht, sonst wäre keine Schöpfung. Dann bleibt alles innerhalb der Gottheit im Unsichtbaren beschlossen und es kommt nichts heraus. Also das lebt alles drin und es lebt dann dieses Feuer. Drinnen, dieses Feuerelement lebt sehr stark drin und Bereshit im T schlagt das Geistige ein, schon angekündigt auch durch das Jod, dieses kleine Apostrophe, das drinnen ist. Das Jod steht immer für das Ich-Prinzip. Die Kabbalisten sagen das ganz deutlich, das ist eigentlich der Urkonsonant für die Kabbalisten, da kommt das Ich herein. Das ist aber der winzigste Punkt, das ist der kleinste Buchstabe, aber alle anderen sind aus dem geworden, sagen sie. Der steht da ziemlich in der Mitte im Alphabet. Mhm. Nicht ganz, aber relativ in der Mitte. Das ist nur so ein kleines Apostrophal.
J.
J, genau.
Was bedeutet dieses Seiten?
Das.
Wie so ein M, aber noch viel mehr.
Das ist das Jungfrauzeichen. Das ist interessant. Ja. Also Löwe, Jungfrau. Mhm. Löwe, Jungfrau, das ist ein bisschen ein Bogelker. Es ist so schöner geschlungen noch. Mhm. Also wenn man es ganz schön zeigt, ist das so, dann ist das.
ist der Löwe.
Nein, das ist die Jungfrau. Nein, der Löwe ist so ungefähr. Also so ein Sonnenzeichen mit einem Schweif dran.
Die hat so was Erdendes, wie wenn sie so Samen reinsetzt in die Erde. So
ja, genau. Genau. Und das ist interessant, dass das J dort bei der Jungfrau steht. Mhm. Weil die Jungfrau ist jetzt gerade wieder das mütterliche Element. Da verbindet sich nämlich etwas. Es muss dieses Ich etwas sein, was wirklich in die Erdenwelt hineinwirkt. Nur dann ist es das menschliche Ich, das wirklich bis ganz ins Materielle hineinwirkt. Das wirkt nicht irgendwo abgehoben, sondern da hinein. Ja, also man kann das zuordnen, den Sternzeichen. Also es gibt insgesamt 22 Buchstaben und davon sind 12 Buchstaben den Tierkreiszeichen zugeordnet. 7 Buchstaben sind den Planeten zugeordnet. Das sind die sogenannten 7 Doppelten. So nennen das die Kabbalisten. Und zwar warum? Weil man diese Buchstaben hart oder weich, behaucht oder weniger behaucht oder nicht behaucht aussprechen kann. Das sind die planetarischen. Das heißt, da haben die Buchstaben selber etwas sehr Bewegliches in sich und das nimmt man als Zeichen für die Planeten, die auch etwas Bewegliches sind. Während die Tierkreiszeichen, das ist so der feste Rahmen, der steht. Und dann gibt es noch die drei Mütter. Also jetzt haben wir 12 und 7 ist 19 und 3 ist genau die 22. Das ist die Gliederung. Das heißt, da ist drinnen, das sind die drei Mütter, die alten planetarischen Zustände, aus denen alles entstanden ist. Und dann ist der Tierkreis und dann ist die Planetenwelt. Und aus dem Zusammenwirken aller dieser Dinge entsteht unsere Welt. Das heißt, das ist das große kosmische Alphabet im Grunde. Und das spiegelt sich dann in der Sprache ab. Und da ist eben der Hinweis Steiners ja da, dass gerade also in den Bildern, die dieser hebräischen Sprache zugrunde liegen, die aus den Lauten heraus in Wahrheit entstehen, weil jeder Laut halt eine bestimmte Formkraft hat, gerade die Konsonanten haben Formkräfte, oder rrr, dreht sich was, da kommt was in Bewegung und so weiter. Wenn man das wirklich erlebt, also von der Sprache her, kommt man zumindest unbewusst oder halbbewusst dahin, Bilder zu erleben, die den Imaginationen entsprechen. Das heißt, dem, was man hellsichtig erblickt, wenn man da zurückschaut auf diese Entwicklung. Das liegt in der Sprache drinnen. Und das ist entstanden zu einer Zeit, wo ja das sogenannte Hellsehen der Menschen als ursprünglich ganz verbreitete, selbstverständliche Fähigkeit mehr oder weniger erloschen ist. Nur Einzelne konnten noch hineinschauen, wie immer Moses sehr stark durch seine Vorbereitung halt, aber die meisten nicht mehr. Aber das, was diese einzelnen Seher noch gesehen haben, das haben sie in die Sprache hineingelegt. Da liegen diese Bilder jetzt drinnen. Und das heißt, wenn ich jetzt das rezitiere, wenn ich lebe in dieser Sprache, bekomme ich zumindest unbewusst diese Bilder mit. Und wenn ich es öfter mache, wird es vielleicht ein bisschen bewusster und so weiter. Das heißt, ich kann, ohne selbst hellsichtig zu sein, sehr genau nachvollziehen, wie wirklich diese Imaginationen ausschauen. Auch wenn ich sie nicht direkt sehen kann, aber ich kann mir aus der Sprache heraus, und zwar indem ich die Laute erlebe, nicht indem ich jetzt nachdenke, aha, das heißt am Anfang, das sagt gar nichts. Ich muss das po, po, p, p, das E, Ansatz des Egoismus drinnen, da ist was, was sie zusammenzieht, was sie absondern, was sie trennen will, das ist im Äther, wenn ich spüre, wie sich da was erregt drinnen, ist immer ein noch sehr ungeordnetes, wildes, astralisches Bewegen, ist ein ganz, ganz starker Laut im Grunde, also da kommt Temperament in Bewegung, aber noch ziemlich ungezügeltes, aber gewaltige, schöpferische Kraft. Und im E kommt wieder was noch stärkerer Egoismus. Also wir spüren auch, welche Seelenstimmung dabei ist, weil das E, die Vokale, die ja eigentlich nicht geschrieben werden, die muss ich halt als seelisches Erleben dazu nehmen. Also ich sehe ein Bild in Formen, ich habe ein seelisches Erleben dabei und in diese ganze Mischung hinein, da tobt was von dem alten Saturnfeuer drinnen, aber zugleich ist dieses Shin nicht nur das Saturnfeuer, es ist zugleich auch Bild für das schöpferische Prinzip. Weil mit dem alten, und das ist auch ganz wichtig, weil mit dem alten Saturn ist ja was ganz was Neues rausgekommen. Das war ein Uranfang, da ist was völlig aus dem Nichts, ohne Vorgeschichte entstanden. Also das Feuer ist auch immer ein Bild für das schöpferische Selbst. Also zumindest ab dem ersten Moment, was fassbar ist. Also gerade wenn es herauskommt, ist es Feuer. Das ist das Erste, was ich überhaupt fassen kann. Mit dem kann ich es irgendwo vergleichen. Das ist noch kein wirklicher Stoff. Das ist, ja, Urstoff. Die Grundlage zwar alles Stofflichen, aber noch nicht irgendwie in einer Form fassbar. Es ist pure Kraft. Liegt aber später dann in der Tiefe des ganzen Stofflichen drinnen, bis in unsere Welt hinein. Im Grund der Materie ist in Wahrheit das alte Saturnfeuer. Auf das ist ja die Naturwissenschaft schon gekommen und wir haben die praktische Anwendung in der Kerntechnologie. Da wird Materie wirklich in Feuer, in Energie aufgelöst. Und Energie, das ist letztlich Feuer, das ist sozusagen das Gemeinsame dahinter, das steckt da drinnen. Also wir sind im Grunde gehen wir auf einer gezähmten Feuerwelt spazieren. Und wehe, wenn wir es herauslocken, dann wird's gefährlich, wenn das entfesselt wird. Und der Weg der Schöpfungsgeschichte ist, dieses Feuer da hinein zu fesseln, zunächst einmal hineinzulegen, hineinzubinden. Also das steckt da drinnen mit dem Brigitte. Und dann im Ich-Kraft mit dem J und T, der geistige Einschlag, mit dem T schlägt jetzt in diese ganze Mischung hinein. Was durch das Ich hereinkommt, fängt jetzt an, da drin zu arbeiten und was zu tun. Und das ist der Anfang, dass was Neues passiert. Also so viele Dinge stecken in einem einzelnen Wort drinnen und das steckt in jedem drinnen. Da muss man natürlich wirklich jahrelang darüber meditieren und versuchen, sich diese Bilder ganz ohne Spekulation lebendig zu machen. Es geht nicht darum, diese Bilder zu erleben. Dann taucht zwischen den Zeilen immer mehr und mehr auf.
Das geht jetzt nochmal mit der Materie und dem Feuer drinnen und dem Material.
Naja, im Kern der Materie sitzt im Grunde pure Energie. Also heute weiß man das auch aus der Naturwissenschaft, Materie ist eigentlich Energie. Sie ist verdichtete Energie, sie ist, man könnte sagen, auf einem bestimmten relativ engen Raumbereich gefesselte Energie. Und was ich in der Kerntechnologie mache, etwa ist nichts anderes, dass ich einen Teil davon entfessle und dann zeigt es sein wahres Gesicht, nämlich dass es Energie ist, und zwar eine ganze Menge. Weil im Kleinsten... Bitte?
Im Holz, in der Kohle, schon da ist es,
da ist es halt noch so ganz richtig. Also im Grunde ist alles, was heute fest und angreifbar ist, dem liegt Feuer zugrunde, Energie, Wärme, Hitze, pure Energie, wenn man so will, das steckt, und ich kann auch alles in das wieder zurückverwandeln letztlich, und das wird auch einmal passieren. Das wird auch einmal irgendwann passieren. Da werden wir nicht mehr in der Form auf Erden herumspazieren. Das ist auch klar. Das heißt, es wird für uns keine Bedrohung sein, dass es so ist. Weil wir uns dann schon gewöhnt haben werden, hoffentlich daran, auch in solchen Welten zu existieren. Aber das wird sich wieder auflösen.
Der Hans-Martin Dürr sagt, er hat ja so viele Jahre die Materie studiert, um drauf zu kommen, dass es sie gar nicht gibt.
Ja, ganz genau.
Es gibt nur Wirkerchen und Wärmerchen oder so.
Ja, richtig. Ich meine, da gibt es dann viele spannende Dinge. Ich meine, auf dem Grunde dessen liegt dann zum Beispiel auch, dass der Raum etwas erst abgeleitet, etwas erst Späteres ist, weil in Wahrheit unser ganzer Kosmos außerräumlich, wenn man so will, miteinander verbunden ist. Es ist alles mit allem unmittelbar verbunden, ohne dass ich irgendeine Wirkung durch den Raum von A nach B gehen muss. Das heißt, wenn da die Kreide herunterfällt, ist das ein Prozess, den das ganze Universum mitmacht. Das ganze Universum, sozusagen, gleichzeitig, so unmittelbar. Es gibt nichts Einzelnes, nichts wirklich vollkommen Einzelnes. Das heißt, das E, was da reinkommt, dieses sich trennen, ist immer nur annähernd. Das ist scheinbar. Es ist bis zu einem gewissen Grad, aber dahinter bleibt immer eine Verbindung des Ganzen. Und das heißt eigentlich, dass dann der Raum keine Rolle mehr spielt. Das heißt, da sind wir wieder in dem, was von der alten Saturnwelt noch in unserer, im Hintergrund da ist. Und zudem kommt die Physik, die wissen nichts vom Steiner oder von diesen Dingen, aber sie kommen dazu zu sagen, ja eigentlich kann ich das nicht trennen, das ist eigentlich ein Ganzes und nur annähernde Trennung irgendwo ist ein sekundärer Prozess dann, wo es uns äußerlich so erscheint, als gäbe es etwas, was unabhängig ist, aber das ist eben niemals in Wahrheit ganz unabhängig.
Wie ist es mit den Gedanken?
Naja, Auch auf der Ebene gibt es keine vollständige Trennung. Also da sogar noch weniger. Überhaupt was unser eigenes Seelenleben betrifft, da, das lässt sich noch viel weniger eingrenzen.
Ich nicht ausgehen.
Genau. Hoffentlich schlüsselst du. Nein, da steckt der Schlüssel drin. Geht.
Sagen die
Erzählungen
mit.
Genau. Schon. Ja, na, in der Seelenwelt ist das noch viel, viel durchlässiger, das Ganze. Unsere irdisch-materielle Welt, da gibt es zumindest eine gewisse Annäherung daran, dass eine gewisse Trennung da ist. Also da ist sie so weit, als es irgendwie überhaupt geht, durchgeführt. Hundertprozentig geht es trotzdem nicht. Daher funktioniert der ganze alte Materialismus in Wahrheit nicht. Das hat man mit der Quantenmechanik dann herausgefunden, das geht nicht. Wirklich unabhängig kann ich die Dinge nicht beschreiben. Zumindest wenn ich ins immer kleinere gehe, passiert das nicht. Ich meine, ich kann zwar Kieselsteine nur als relativ unabhängig voneinander betrachten, aber wenn ich es immer auf feinerer Ebene betrachte, merke ich, in Wahrheit sind die verbunden miteinander. Also ich muss nur sozusagen genau genug hinschauen, dann komme ich darauf, dass diese Trennung keine vollkommene ist. Das funktioniert nicht. In dem Moment, wenn die wirklich vollkommen wäre, wird sie das Ganze auflösen, dann ist es weg. Dann wäre es weg. Also es wird so ein gewisser Weg gehen, auch der Entwicklung, dass sich die Dinge immer mehr zersplittern werden, aber wenn das wirklich vollständig ist, dann ist die Schöpfung weg. Dann ist sie fort. In dem Moment verschwindet sie. Wird auch einmal passieren, muss einmal passieren, weil dann kommt halt eine nächste Entwicklungsstufe und es kommt was Neues heraus. Also dann geht es durch das rein Geistige wieder durch. Aber es ist eben immerhin interessant, dass die Physiker also solchen Dingen ganz unabhängig auf die Spur kommen. Und dass der alte Materialismus, weil alles besteht aus Atomen, das sind kleine Kugeln und die kugeln halt irgendwie durcheinander und aus dem entsteht alles. Dieses Bild ist definitiv widerlegt, es wird auch nie wieder kommen, das ist einfach falsch. Ich kann nach wie vor von Atomen sprechen, aber sie sind jedenfalls sicher keine kleinen Kugeln. Das sind sie mit Sicherheit nicht. Das heißt, die ganzen Bilderchen, die man davon hat, die sind vielleicht manchmal recht nützlich, aber sie sind nicht mehr als Krücken, symbolische Krücken. Atom ist nicht so. Manchmal verhält sich's annähernd so, daher kann ich manchmal diese Bilder brauchen, aber im Großen und Ganzen ist es ganz anders. Und daher können die auch die tollsten Dinge tun. Es kann ein und dasselbe Atom zur gleichen Zeit an zwei Orten sein, oder es können Tausende am selben Ort sein und lauter solche Scherze können passieren. Und das alles sind Effekte, die man heute praktisch verwendet, sogar. Die ganze moderne Elektronik beruht auf dem. Das sind alles quantenmechanische Effekte, die würden mit einer klassisch-materialistischen Sache nicht funktionieren. Da gibt es das alles nicht. Also das heißt, das funktioniert tagtäglich überall. Wir haben lauter so Klumperte da liegen, die nach dem funktionieren. Also seien wir dankbar, sie zeigen uns, dass die Welt nicht materiell ist, so wie wir es uns gedacht haben früher, sondern dass Materie ganz was anderes ist. Und also das sind diese Mütter, die da drinnen liegen. Und in diesen Müttern, die bringen also diese alten Kräfte herüber. Und jetzt greife ich das auf wieder vom Beginn der Tempellegende, dass wir dort wieder mal hinfinden, wo wir gesagt haben, also die fängt damit an, dass einer der Elohim jetzt Eva erschafft, sich mit ihr verbindet und daraus das Kainsgeschlecht schafft. Dieses Kainsgeschlecht, von dem wissen wir in der Bibel, dass das nicht so gut wegkommt, also Kain erschlägt den braven Abel und so weiter und da fangen schon die Kalamitäten ziemlich an, also der erste Mord in der Geschichte und so weiter, ist natürlich auch alles nur eine Imagination, man darf sich das nicht jetzt wieder so äußerlich vorstellen. Es steckt übrigens hinter dieser Kainsgeschichte, steckt eine ganze Menge, können wir jetzt nicht alles auf einmal gleich betrachten, aber das Interessante ist, dieses Kainsgeschlecht, das sind die, die dann auf Erden was weiterbringen. Die fangen an, die Erde umzuarbeiten. Das was so sozusagen Abel-Linie, oder Abel stirbt ja dann oder wird ermordet, da gibt es halt den Seth als den dritten Sohn, der dann aber die Abel-Linie im Grunde vertritt, also diese rein priesterliche, reine Jahwe-Linie. Das heißt, rein dieses weisheitsvolle Vertritt, was durch die Gemeinschaft der sieben Elohim hereinkommt. Weil Jahwe ist ja der Vertreter dieser Gemeinschaft der sieben Elohim, der Repräsentant dieser Gemeinschaft. Das heißt, diese Gemeinschaft, die diese vollkommene Weisheit herunterträgt. Das ist die eine Linie, aber die bringen nichts Neues. Die können eigentlich nur in Dankbarkeit die Welt so hinnehmen, wie sie ist und Jahwe anbeten, das ist schön, aber dann bleibt die Welt so, wie sie ist. Also zum Beispiel dann Salomo etwas später, da sind wir jetzt beim Tempelbau, kann selbst den Tempel nicht bauen. Das heißt, nicht einmal planen, nicht einmal entwerfen. Hat zwar sozusagen eine direkte Beziehung zu Jahwe, wenn man so will, weil er ist der Repräsentant des Jahwe-Bewusstseins, aber die Fähigkeit, die Erde so umzuwandeln, dass auch nur dieser Tempel gebaut werden kann, das hat er nicht. Und dazu muss er sich dann eben nach dieser Tempellegende einen dieser Kains-Söhne holen, also einen der Nachkommen Kains. Das ist dann der Hiram, das steht nicht in der Bibel direkt, also es wird dort auch erwähnt, dass ein Baumeister Hiram gekommen ist und dass er sich den geholt hat, es wird noch nicht näher beschrieben, so genau, wie dann in dieser sogenannten Tempellegende. Aber jedenfalls, dieser Hiram ist aus der Kainslinie heraus und der kann umbauen und das heißt, der hat was zu tun mit diesen Kräften, die auch durch Eva hereinkommen, also durch dieses weibliche, mütterliche Prinzip, das heißt etwas von den Kräften, die von den alten planetarischen Zuständen herüberkommen. Und zwar, noch genauer gesprochen, insbesondere von den Zuständen des alten Mondes. Der alte Mond, wurde die Grundlage des Astralleibes des Menschen geschaffen. Das heißt also unser Trieb- und Begierdenleib, der zunächst sehr ungeordnet doch war, wo erst am Ende der Entwicklung, zumindest in dem großen astralischen Gebilde, also im astralischen Kosmos, die Weisheit geschaffen wurde. Das war dann das Ende. Aber vorher war es eher nicht so weisheitsvoll. So wie es in unserem Astralleib heute auch noch nicht so hundertprozentig weisheitsvoll ist, das haben wir dem Kainsgeschlecht zu verdanken. Aber dafür sind gerade da die Kräfte drinnen, die uns immer wieder zur Tätigkeit drängen und wo wir sagen, ich will das tun. Und das ist noch gar nicht der schöpferische Impuls. Das ist das Ich. Aber Antrieb kommt doch oft gerade aus dem Astralischen heraus. Was tun zwar ich will das tun, wir sagen ich, meinen aber in Wahrheit das Ego. Das treibt uns dazu, vielleicht ja aus Eitelkeit, aus Geltungssucht, aus was zu tun. Aus dem ist die ganze Kultur hervorgegangen. Das spielt eine große Rolle. Also, dass Menschen da waren, die Einzelne, die tätig geworden sind und dann viele Inspirationen bekommen haben und so weiter, aber sie mussten bereit sein, die Erde aufzureißen, die Harmonie zu stören. Es beginnt so im großen Stil dann in der ägyptischen Zeit. Da beginnen die ganzen Hochkulturen weltweit. Das ist auch interessant, dass da plötzlich die Zeit reif ist. Und das ist aber noch nicht wirklich aus dem wachen, bewussten Ich heraus. Aber Ego beginnt bereits zu wirken. Also das heißt, Astralisches, das sich von anderem Astralischen absondert und sich regt und da was tut. Und was noch sehr starken kollektiven Impuls mit dem Volk gemeinsam hat natürlich auch. Also darüber gibt es dann einen großen Eingeweihten, der bereits etwas von dem Ich-Prinzip hereinholt, das Schöpferische hereinholt. Das ist halt dann der Pharao zum Beispiel oder so, der die Aufgabe hat, das hereinzuholen, was der einzelne Mensch noch nicht hat. Und dadurch das Ego auch wieder ein bisschen zu leiten, das sonst sehr ungebärdend, also sehr, sehr, sehr wild sich gebärden würde. Also diese Kräfte kommen rein, werden wir dann später in der Tempellegende noch genauer sehen. Da wird es sehr genau beschrieben. Also da gibt's dann das sogenannte eherne Meer, das gegossen werden soll, und das geht völlig schief zunächst, das Ganze, oder droht völlig schief zu gehen. Aber der Hiram kriegt es dann zum Schluss noch hin. Also einer dieser Kainssöhne. Also das haben wir zunächst einmal dieser Verbindung eines der Elohim mit der von ihm selbst geschaffenen Eva oder mit diesem weiblichen Prinzip zu tun. Also das heißt, der setzt ganz dezidiert noch nicht auf die neuen Schöpferkräfte, sondern macht das Alte wirksam. Aber so, dass da wirklich ein Antrieb daraus entsteht. Das sind zunächst einmal alte Kräfte. Das heißt, diese Kainskräfte sind Ursache dafür, dass die Menschen die Erde umgearbeitet haben, aber sie müssen in Zukunft bewusst durch das Ich ergriffen werden. In der Vergangenheit sind sie das noch nicht. Da kommt Altes herein, das gewaltige Kräfte hat, aber da wirkt das Ich noch nicht wirklich drinnen. Das ist das Problem. Also,
das Ich.
Naja, unser Ich, wodurch bewusst wir dann den Zugang zur schöpferischen Quelle haben. Also das heißt, der Hiram kann so etwas bauen, aber er braucht umgekehrt auch natürlich den Salomo dazu. Der jetzt zwar nicht aus Freiheit heraus noch diesen Zugang zu den Ich-Kräften hat oder zu dem, was kommt, aber er hat den Zugang, nämlich das, was halt von den Elohim herunterströmt. Das ist ja die Ich-Kraft, aber noch nicht in Freiheit. Die Freiheit hat er nicht, aber er hat die Weisheit, die damit verbunden ist. Nur er kann damit nichts anfangen. Er kann sagen, ich weiß alles über die Welt von mir aus und weiß, wie sie geordnet ist, aber umbauen kann er sich nicht. Ich kann sie nur bewundern, im Grunde die Weisheit. Der Hiram hat diesen Blick auf diese vollendete Weisheit nicht. Aber er hat den Mut und die Tatkraft, die Welt umzuschaffen und das anzupacken. Mit allem, was bereits geworden ist, kann er umgehen. Er kann zwar jetzt nicht wirklich das Neue hineinbringen, aber er kann es umarbeiten. Und er bringt eben auch den Mut auf, es umzuarbeiten. Also beide müssen zusammenarbeiten. Das ist interessant. Beide müssen zusammenarbeiten. Und die
welche Qualität hat das Ich von hier? Also das Christus-Ich?
Nein, eben noch nicht. Noch nicht. Nein, eben noch nicht. Richtig. Also eigentlich hat das vollendete Christus-Ich, also das bereit ist, das Christus-Prinzip aufzunehmen, hätte eigentlich der Salomon. Der hätte das in Vollendung. Aber das Christusprinzip, so wie es eben in vorchristlicher Zeit war, ist etwas im Grunde Kosmisches, das ich nicht auf die Erde heruntertragen kann. Das heißt, er kann sich im Kosmischen erfüllen mit diesem Christusprinzip, aber er kann es nicht benutzen, um das Irdische umzuwandeln. Der Hiram hat die Fähigkeit, das umzuwandeln, hat aber den Zugang zu dem Christus-Ich zunächst nicht. Das ist das Problem.
Er hat ein Kein-Sich.
Das heißt, er hat, wenn man so will, in sich die Kraft, aus Egoismus heraus die Welt umzugestalten. Sagt, pfeif auf die ganze Harmonie, ich will jetzt das so bauen und tue da was und fang an, die Harmonie zu stören, brech da Steine heraus, türmt in einer gewissen Weise aufeinander und ich mache das.
Ich verstehe nicht, warum der überhaupt nichts an diesem Göttlichen hat, weil der ist auch von einem Engel erschaffen worden. Hat er überhaupt nichts?
Naja, das Problem, natürlich hat er, sonst wäre er kein Mensch. Er kann es nur noch nicht für die Praxis nützen, das ist das Problem.
Er dient dem Salomon.
Es ist im Prinzip die Zusammenarbeit dann bei beiden. Natürlich hat der Hiram also auch ein Ich, aber diese...
Ein sehr kleines
Ich, richtig.
Das Ich, das wir haben. Oder das ich habe.
Ja. Was bei ihm ist also eigentlich der Funke sehr, sehr klein. Aber es lebt sehr, dafür hat er aber sehr starke astralische Kräfte, das ist also einmal wichtig, die sehr zur Tätigkeit ihn drängen, in denen aber auch eine ziemlich hohe Weisheit drinnen ist. Allerdings nicht ganz so vollendet wie beim Salomon, weil eben die Weisheit des Hiram, soweit er sie hat, entspricht einer früheren Stufe während dieser alten Mondentwicklung, wo die Weisheit langsam gereift ist.
Wegen dem einen Elohim.
Das heißt, der gibt ihm das. Der gibt ihm das.
Weil der einzelne Elohim hat er auch noch nicht vollendet, die Weisheit.
Genau, der hat es richtig, richtig, weil das haben sie nur in ihrer Gemeinschaft, alle sieben zusammen, dann können sie das machen und indem sie den Menschen, beziehungsweise eben letztlich auch die ganze Welt, nach diesem gemeinsamen Bild aller sieben bauen, dann ist es diese Harmonie. Aber Einzelner ist halt nur ein Ausschnitt davon. Und genau das spiegelt sich in den Kainsöhnen wieder. Sie haben einen gewissen Ausschnitt davon. Das heißt, ein Siebentel, wenn man so will, haben sie von der Weisheit und damit kann man schon eine ganze Menge machen und sie haben die astralische Triebkraft, das auch in die Praxis umzusetzen, aber sie haben nicht die vollendete Harmonie. Und ihr Ich ist noch zu klein, da mehr davon hereinzuholen.
Das heißt, es müssen sich auch die zwei Geschlechter versöhnen.
Ganz genau, sie sind aufeinander angewiesen. Also wenn die Entwicklung weitergeht, dann sind sie aufeinander angewiesen. Und dieser Hiram steigt ja immer mehr zu einem der ganz großen Eingeweihten auf dann. Indem er dann letztlich dieses Christusprinzip eben wirklich aufnimmt durch sein Ich. Das heißt, das Ich wird dann irgendwann einmal so mächtig, dass es wirklich unmittelbar dieses Christusprinzip aufnehmen kann, namentlich dadurch, dass er selber vom Christus eingeweiht wird. Denn wenn man Steiner schildert dann, also welche Reinkarnationen der durchmacht, und er ist niemand anderer als der Lieblingsschüler des Christus, der Lazarus Johannes. Was in der Bibel ja nicht so deutlich herauskommt, dass der Lazarus der Johannes ist, da muss man schon ein bisschen zwischen den Zeilen lesen.
Aber sind das verschiedene, oder sind das eine Person, Lazarus und Johannes?
Das ist eine Person. Das ist eine Person. Nur der Lazarus, da gibt es, geht es ja um die Auferweckung des Lazarus von den Toten, wie es so schön heißt, was aber in Wahrheit nichts anderes ist. Christus sagt es ja sehr deutlich, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern dass sich das Geistige offenbare. In Wahrheit ist es ein Einweihungsprozess, der da stattfindet. Ganz nach dem Muster der alten Einweihungen, die namentlich in der ägyptischen Zeit gepflegt wurden, wo der Mensch über 3 Tage in einen todesähnlichen Zustand versetzt wurde. Das heißt, wo nicht nur was in der Nacht Egedes mal passiert, dass Ich und Astralleib herausgeht, sondern auch der Ätherleib herausgeht, bis auf eine ganz schwache Verbindung. Das heißt, ein Zustand, der dem Tode schon sehr nahe ist, weil beim Tod trennt sich das dann völlig. Das kannten auch die Hebräer, also es nur hat es zur damaligen Zeit normalerweise nicht mehr funktioniert. Also das ging so bis in die Mitte der ägyptischen Zeit etwa, so bis zur Zeit Moses hin etwa, aber dann später hat das nicht mehr funktioniert. Erstens, weil die Menschen, auch die hohen Priester, die Fähigkeit verloren haben, so einen Prozess in Gang zu setzen, und weil sich eben auch überhaupt der menschliche Leib verändert hat, verhärtet hat, und dann die Gefahr eben sehr groß war, dass der Ätherleib eben überhaupt rausgeht und nicht mehr zurück kann. Weil da, wenn man das hellsichtig anschaut, gibt's diese sogenannte Silberschnur, das wird oft beschrieben. Das ist also dieser dünne Verbindungsfaden von ätherischen und teilweise auch astralischen Kräften, die noch mit dem physischen Leib verbunden bleiben. Solange das da ist, ist prinzipiell noch die Möglichkeit da, wieder ins Leben zurückzukehren. Also das heißt, dass sich diese höheren Wesensglieder wieder in den Körper zurückziehen. Wenn diese Schnur reißt, dann ist aus. Bei der alten Einweihung ging man eben so weit, dass wirklich nur mehr dieser dünne Faden da war, der Rest also war herausgehoben. Also sowohl Ich, Astralleib und Ätherleib bis auf diesen dünnen Faden war herausgehoben. Und das geht für etwa 3 Tage und dann, das länger geht das nicht, also dann reißt es. Und genau in dem Moment, also wo es fast so weit wäre, dass das reißt, hatten die Priester eine Gemeinschaft von Priestern die Fähigkeit, den wieder zurückzurufen, und dann konnte er aus dem, was er da erlebt hat, dem schildern, wie es drüben ausschaut, wenn man so will. Weil es war ja auch so, dass es gab damals natürlich eine sehr starke, wenn man so will, Arbeitsteilung zwischen den Priestern. Jeder dieser Priester hatte eine eigene Aufgabe, waren durchaus nicht alle hellsichtig. Es gab hohe Eingeweihte, die selbst nicht hellsichtig waren. Aber in ihrer Gemeinschaft hatten sie die Fähigkeit, in dem Einweihungsschüler diese Fähigkeiten der Hellsichtigkeit zu erwecken bei dem Einweihungsvorgang. Und das hat eben dadurch funktioniert, dass man ihn an die Schwelle des Todes gebracht hat. Nur so ging das. Also es ging nicht, während der Mensch beim wachen Bewusstsein war, sondern er war in einen todesähnlichen Trancezustand versetzt. Und davon konnte er aber dann im Moment des Aufwachens, also wenn er wieder was zurückgeholt hat, so wie ein Art Aufwachtraum, etwas davon mitnehmen. Und das konnte er dann schildern, und da lebte dann drinnen etwas von dem, was er in der geistigen Welt erblickt hat und wohin ihn aber diese Priester auch geleitet haben. Und dabei streng namentlich das Ich ausgeschaltet haben, das noch viel zu klein ist, viel zu leicht, also irgendwelchen Versuchungskräften verfallen wäre, das musste also blockiert werden ganz. Also Ich ist sowieso ausgeschaltet. Das wird dann bei den Mysteriendramen, kommt es deutlich raus, im 4. Drama wird so eine ägyptische Einweihung geschildert, und die geht komplett schief, weil einer dieser Priester, der dafür verantwortlich ist, das Ich eben abzuhalten, da mitzumischen in dem Prozess, eben genau das unterlässt, und eben weil er findet, es kommt eine neue Zeit, wo das Ich mitwirken muss, und dann geht das komplett schief, der ganze Prozess. Also zur Zeitenwende war im Großen und Ganzen so eine Art der Einweihung nicht mehr möglich. Darum ja dann auch dieser ganz große Aufschrei bei den Juden, bei den Priestern, dass der Christus so etwas durchgeführt hat. Die wussten sehr, sehr genau, was der gemacht hat. Ganz genau. Ja, mit Lazarus. Die wussten gar nicht, das Empörende war nicht, dass er hat wen von den Toten auferweckt. Na gut, so haben alle Ärzte gearbeitet zur damaligen Zeit. Ich meine, abgesehen davon, dass halt die nicht wollten, dass man ihn ins Handwerk pfuscht, das ist ein Kapitel. Aber die Priester wussten sehr wohl, dass das ein Einweihungsvorgang ist. Ein Einweihungsvorgang, wie man ihn früher gemacht hat, wie sie selber nämlich nicht mehr können. Und jetzt kommt einer daher, der nicht zu den Priestern zählt, der nicht geschult ist dafür und der macht es auf eigene Verantwortung alleine, wo früher 12 Priester notwendig waren, dass man sowas durchführt, der macht es allein. Also der ist wirklich gefährlich. Der nimmt uns also die ganze Macht aus den Händen. Da weiß man nicht, was passiert. Und er macht es mit einem Kainssohn. Denn dieser Lazarus war der wiedergeborene Hiram. Also noch das auch noch dazu. Also einer, den man sowieso nicht gern angeschaut hat. Weil alles, was also mit dieser Kainslinie zusammenhängt, kommt ja in der Bibel nicht so gut weg. Die Bibel, eben das Alte Testament, vertritt eben rein die Jahwe-Linie. Das ist halt drinnen. Dieses reine, weisheitsvolle, dieses Prinzip. Das wird da drin ganz, ganz definitiv vertreten und alles andere wird als negativ gesehen. Klar, weil es eben diese vollkommene Harmonie stört. Und Christus macht also diesen Einweihungsvorgang mit dem Lazarus. Das heißt, er ist der erste Eingeweihte, der unmittelbar durch den Christus selbst eingeweiht wird. Also das ist ja schon was ganz Besonderes.
Vielleicht liegt das auch daran, weil er dazu beigetragen hat, dass die Vereinigung, die Versöhnung zum Gang zu bringen durch den Christus.
Ja, natürlich hat er sich dadurch qualifiziert sozusagen dazu und er hat wesentlich mitgearbeitet, eben gerade durch den Tempelbau, an den Geheimnissen des physischen Leibes. Ich habe das am Anfang gesagt, der Tempel ist immer zugleich auch ein Bild für den physischen Leib des Menschen. Und Tempelbau hatte auch wirklich die Aufgabe, dass die Menschen, wenn sie vor dem Gebäude stehen, ich meine, hinein durften ja sowieso die wenigsten, war schon viel, wenn man also im Vorhof stehen durfte und den ganzen Tempel anschauen durfte, diese Dinge haben bis zu einem gewissen Grad in den feineren Strukturen den physischen Leib mitgeprägt. Das ist eine der Dinge, die notwendig waren, dass dann später wirklich der Christus sich auf Erden verkörpern konnte überhaupt. Dazu musste eine ganz bestimmte Leibesstruktur möglich werden. Und die wird durch solche Dinge möglich. Also Architektur zum Beispiel oder was ist nicht einfach nur so was Äußerliches, sondern das bewirkt etwas. Das bewirkt ja auch Kräfte, bringt Kräfte in der Ätherwelt in Bewegung und so weiter. Und diese Kräfte in der Ätherwelt haben wieder einen Einfluss auf das, wie der menschliche Körper gebaut wird, in den Feinheiten. Natürlich schaut er nicht jetzt plötzlich ganz anders aus. Es sind ganz feine Dinge, die hineinkommen. Und da muss man ganz genau wissen, wie man dieses Ding zu bauen hat. Da kann man so ungefähr, naja, ein Dachel halt auf und ein paar Säulen und das halt hübsch ausschaut. Da sind die Geheimnisse des physischen Leibes drinnen, nämlich eines physischen Leibes, der einmal fähig wird, den Christus aufzunehmen. Das steckt drinnen. An dem hat der Hiram mitgearbeitet. Das heißt, er hat in gewisser Weise dem Christus den Weg bereitet, dass er überhaupt hereinkommen kann in die Erdenwelt. Also, das ist schon von Anfang an eine sehr starke Beziehung da und der wird eben dann wirklich auch unmittelbar eingeweiht durch den Christus, der dann bereits eben in dem Leib des Jesus von Nazareth Wohnstatt genommen hat. Also unglaublich eigentlich, was da passiert drinnen. Und
warum ist er zerstört worden? Von den ersten gibt ja gar nicht.
Ja, gar nicht. Naja, das hat schon seine Richtigkeit auch, weil dieser Tempel, dieser salomonische Tempel, hatte die Aufgabe, den menschlichen Leib, den physischen Leib so zu formen, dass der Christus hereinkommen kann. Nachdem das passiert ist, brauchen wir das nicht mehr. Da sind schon wieder neue Aufgaben da. Der physische Leib des Menschen muss sich weiter verändern. Wir sind jetzt bereits wieder auf dem Weg, dass das Physische langsam sich zurückzieht, verfeinert und zurückzieht. Und irgendwann werden wir den physischen Leib ablegen. Und wir werden etwas mitnehmen davon, von der Formgestalt des physischen Leibes. Da kommen wir jetzt an die Auferstehungsfrage heran, aber das möchte ich heute nicht tiefer bohren, weil das ist ein eigenes, sehr großes Thema. Aber da wird auf jeden Fall mal dann der physische Leib ganz andere Formen haben. Da ist dieses Tempelprinzip des salomonischen Tempels dann nicht mehr passend dafür. Das würde uns dann fesseln an die Erde, weil das dient gerade dazu, es bis auf den tiefsten Punkt herunterzubringen. Und der Christus kommt nämlich gerade herein zu dem Zeitpunkt, wo die Erde am materiellsten ist, wenn man so will, sich am stärksten materialisiert hat. Also in den dichtesten Punkt der Entwicklung, über den sind wir eigentlich hinaus. Und der Tempelbau hatte das vorzubereiten. Und nachdem das passiert ist, ist er im Grunde überflüssig. Und es ist gut und wichtig, dass er in der Form dann nicht mehr existiert hat, ab einem gewissen Zeitpunkt.
Heißt das, dass der jetzt gebaut wird, anders gebaut
wird? Ja, ja.
Da arbeiten ja gewisse Kräfte daran.
Ja, richtig, richtig, richtig.
Kulturkuppel ist wieder ja mit 30er entwickelt
ja
worden, oder wie es auch schon da
gibt, ja,
mit drei Ecken, die, wo es halt jeder für sich sein kann, aber wenn man die zusammengibt und dann auch in dieser Dreiecke
ja, ja,
Konstruktion ja ist eine andere Statik, das wirft sozusagen die statischen, prägt die statischen Gesetze irgendwie um. Mhm. Nicht mehr die Säule, sondern diese
ja, 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 ja,
das ist auch im Sozialen.
Ja, ja, richtig, ja, ja. Ja, ja. Also es muss jetzt was kommen, was eigentlich uns langsam wieder löst von diesem dichtesten Punkt und in die Höhe trägt.
Was so eine Kuppel, Entschuldigung, werden ja aufstellen in den Wiener Festwochen am Ippermarkt.
Ja,
da machen wir das
sehr gut.
Von den Festwochen bezahlt, kann da dieser eine Josef Zeisel oder wie heißt,
ja, ja, ja,
so ein Projekt machen mit dieser Kuppel. Und das auch im Sozialen, also
richtig, ja, ja, richtig, ja, ja, sehr gut, ja, ja, sehr gut. Na, diese Dinge bewirken etwas, das es werden dadurch also Kräfte im ätherischen Wege gemacht, das spielt durchaus eine Rolle.
Und die sind auch leichter herzustellen als Holz zum Beispiel.
Ja, ja.
In Katastrophengebieten,
bei Erdbeben ja
und so weiter, ne, kann man die leicht aufstellen. Ne?
Ja, 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 ja.
Und sind sicher, Erdbeben sind
sicher. Ja, klar. Also, das ist ja auch mit bei dem salomonischen Tempel, der hat nämlich diese innere Beweglichkeit nicht. Darum stürzt er auch zusammen. So wie der Leib des Jesus von Nazareth letztlich zusammengestürzt wäre von selbst, wenn nicht die Kreuzigung vorher gewesen wäre. Aber er ist eigentlich an dem Moment, wo er zur Kreuzigung kommt, ist dieser physische Leib bereits am Ende. Er zerbricht im Grunde. Also das heißt, der Christus in dem Jesus von Nazareth hätte nicht länger leben können. Das ist eigentlich dieses Gebet da in Gethsemane, also dieses, oh Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe und so weiter. Ein Aspekt davon ist, dass er sich noch die Kraft holt, durchzuhalten überhaupt bis zu dem Kreuzestod und nicht vorher schon zu sterben, weil was ja geschildert wird mit dem Blutschweiß und so weiter, also was Zeichen sind, wo dieser Leib eigentlich schon zerfällt. Also der hat nicht genügend Beweglichkeit, um diese gewaltige geistige Kraft, die in ihm wohnt, auszuhalten. Der ist viel zu wenig beweglich und das muss zerbrechen. Dann, also das war eh schon ein Wunder, dass das über 3 Jahre möglich war, nicht so, weil der Christus ja eigentlich erst mit der Jordantaufe hereinkommt. in den Jesus von Nazareth.
Der Körper aufgelöst praktisch.
Ja, deshalb hat sich der Körper dann auch gleich, richtig, ja, es ist ganz schnell zerstört in alle Winde sozusagen, also löst sich ganz schnell auf. Also, aber eben darum ist es gut, dass auch eben dieser salomonische Tempel, dass das zerfallen ist, dass das weg ist. Das muss so sein. Naja, und dieser Lazarus Johannes, wie er dann genannt wird mit seinem Einweihungsnamen, das hat auch einen bestimmten Grund, warum er den Einweihungsnamen Johannes trägt. Das ist eines der ganz großen Geheimnisse, die Rudolf Steiner nicht mehr ganz aufklären konnte, wie das ist. Das ist sehr spannend, das will ich heute auch nicht weiter verbreiten, weil das ist
ein...
Bitte?
Warten wir noch auf Ostern.
Warten wir noch auf Ostern, genau. Das, was ich eigentlich machen wollte, komme ich heute eh wieder nicht, dass ich weiß. Und dann sagst du, nein, das macht ja gar nichts. Das macht ja gar nichts, wir haben ja keinen Stress. Und das nächste Mal werden wir, glaube ich, überhaupt dann das Osterthema nehmen, weil das nächste Mal ist schon die Woche vor Ostern, ist das richtig, ja? Ja, ja.
Das ist der 27.
Mhm. Ja. Das heißt, da können wir in diese Richtung anschließen. Also jedenfalls aus diesem Lazarus Johannes, und damit wollen wir es heute beschließen, aus dem wird dann der große Eingeweihte Christian Rosenkreuz später, der letztlich eben auch sehr stark verbunden ist mit dem, was anthroposophische Bewegung ist. Und da geht es auch, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, es heißt die kymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz, nicht die mystische Hochzeit oder so. Mystische Hochzeit hätte Salomo feiern können, im Geiste sich vereinigen mit der Weisheit der Welt, das ist wunderbar, aber damit tue ich gar nichts im Äußeren. Es geht darum, das hereinzutragen und die Welt zu verwandeln, und zwar jetzt langsam so zu verwandeln, dass ich die materiellen Strukturen beginne aufzulösen, weicher zu machen, beweglicher zu machen, schließlich irgendwann ganz aufzulösen. Und doch aber den wesentlichen Kern, das was wir eben gewonnen haben durch die Erdentwicklung, mitzunehmen dabei. Das nicht verloren zu gehen, weil es hat ja schon einen Grund, warum wir da waren. Es ist ja nicht jetzt nur schlecht. Also jetzt gehen wir durch die Materie und jetzt sind wir es wieder los. Also warum sind wir dann überhaupt da reingegangen? Also wir haben ja etwas gelernt daran und diese Früchte müssen wir mitnehmen. Und das heißt, die Vergeistigung des physischen Leibes, wenn man so will, muss so geschehen, dass wir diese Früchte mitnehmen. Weil sonst käme man nur wieder an den Ursprungszustand zurück und es hätte sich nichts geändert, dann wäre die Entwicklung völlig sinnlos gewesen. Also es kommt nachher was Neues heraus. Aber das werden wir vielleicht das nächste Mal weiterverfolgen.
Die Liebe, die wir gelernt haben, durch die Körper.
Ja. Nein, das nächste Mal. Das sind Dinge, die man nicht so kurz beantworten kann. Das ist, muss man es herantasten. Wenn wir uns anschauen.
Danke.